Wir lesen erstmal einfach den Bibeltext. Erstmal zwei Stellen. 2. Mose 34. Die Verse 19 und 20. Da lässt Gott durch Mose sagen: Alles, was den Mutterschoß durchbricht, ist mein. Und all dein Vieh, das männlich geboren wird, das Erstgeborene vom Rind und Kleinvieh und das Erstgeborene vom Rind und Kleinvieh und das Erstgeborene vom Esel sollst du lösen mit einem Lamm. Wenn du es nicht löst, so brich ihm das Genick. Jeder Erstgeborenen deiner Söhne sollst du lösen und man soll nicht leer vor meinem Angesicht erscheinen. Aus 2. Mose 38. Da wird uns beschrieben, wie die Stiftshütte oder das Zelt der Zusammenkunft gemacht wurde. Und da möchte ich einige Verse lesen. 2. Mose 38, ab Vers 9. Und er machte den Vorhof an der Mittagsseite nach Süden, die Umhänge des Vorhofs aus gezwirntem Byssus 100 Ellen, ihre 20 Säulen und ihre 20 Füße aus Kupfer, die Haken der Säulen und ihre Bindestäbe aus Silber. Und an der Nordseite 100 Ellen, ihre 20 Säulen und ihre 20 Füße aus Kupfer, die Haken der Säulen und ihre Bindestäbe aus Silber. Und an der Westseite 50 Ellen Umhänge, ihre 10 Säulen und ihre 10 Füße, die Haken der Säulen und ihre Bindestäbe aus Silber. Und an der Ostseite gegen Sonnenaufgang 50 Ellen, 15 Ellen Umhänge auf der einen Seite, ihre 3 Säulen und ihre 3 Füße. Und auf der anderen Seite diesseits und jenseits des Tores des Vorhofs 15 Ellen Umhänge, ihre 3 Säulen und ihre 3 Füße. Alle Umhänge des Vorhofs ringsum waren aus gezwirntem Byssus und die Füße der Säulen aus Kupfer, die Haken der Säulen und ihre Bindestäbe aus Silber und der Überzug ihrer Köpfe aus Silber. Und die Säulen des Vorhofs waren alle mit Bindestäben aus Silber versehen. Und der Vorhang des Tores des Vorhofs machte er in Buntwirkerarbeit aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und gezwirntem Byssus. Und zwar 20 Ellen die Länge und die Höhe in der Breite und die Höhe in der Breite. Entschuldigung, nochmal von vorne. Und zwar 20 Ellen die Länge und die Höhe in der Breite 5 Ellen genauso wie die Umhänge des Vorhofs. Und ihre 4 Säulen und ihre 4 Füße waren aus Kupfer, ihre Haken aus Silber und der Überzug ihrer Köpfe und ihre Bindestäbe aus Silber. Und alle Pflöcke für die Wohnung und für den Vorhof ringsum waren aus Kupfer. Ich möchte mal versuchen, ein Bild vor unseren Augen zu entwickeln, wie es vielleicht damals so gewesen sein könnte. Wir alle kennen schon mal, also ich vermute die meisten von uns, wenn man irgendetwas guckt, keine Ahnung, ich sag mal im Fernsehen eine Reportage über irgendeine Stadt und es fängt mit einer Aufnahme ganz von oben an. Man sieht vielleicht, in manchem dürfte Paris ja jetzt recht geläufig sein im Moment, man sieht vielleicht erstmal die ganze Stadt und es fokussiert sich immer weiter rein, von mir aus bis der Eiffelturm auf einmal ganz groß im Bild steht. Und so möchte ich mal anfangen, ein Bild für uns zu entwickeln. Wir stellen uns vor, wir würden auf dem Berg Horeb stehen, möchte ich einfach mal sagen. Und wir schauen von dem Berg runter und sehen, unten lagert sich ein großes Volk. Biliam musste sagen in 4. Mose 23, braucht ihr nicht aufzuschlagen, ich lese die Stelle vor, in Vers 9. Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es und von den Höhen herab schaue ich es, siehe ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. Ich stelle mir vor, dass das ein wirklich erhabener Anblick war, dieses Volk Israel. Wir wissen es nicht, zwischen 3 und 6 Millionen Leute, aber nicht wahllos irgendwo verteilt in der Wüste, sondern nach einer bestimmten Ordnung hatten sie sich gelagert. Es gab einen Mittelpunkt und um diesen Mittelpunkt hatte Gott ganz genau gesagt, wie sie sich lagern sollten. Dieser Mittelpunkt, und wir haben gerade davon gelesen, Der war 100 Ellen mal 50 Ellen. Der war 50 Meter mal 25 Meter circa. Und zu jeder Seite dieses Zaunes, von dem wir gerade gelesen haben, sollten sich drei Stämme lagern in jede Richtung. Und ich stelle mir vor, dass das von oben ein schöner, ordentlicher, geordneter Anblick war. Aber das Besondere lag nicht in der Ordnung, sondern das Besondere lag in diesem Mittelpunkt. Und umso näher man rangeht, umso mehr erkennt man von dem Mittelpunkt. Das ist ein sehr interessanter Mittelpunkt, und zwar ist es dieses Zelt der Zusammenkunft. Ja, die Wohnstätte Gottes, ja, dieses, wo er zugegen war, als das Volk auf Wüstenreise war und was erst relativ spät zu Zeiten Salomos durch den Tempel in dem Sinne abgelöst worden ist. Und ich denke, es hatte keine besondere Pracht von außen. Diese Umzäunung, von der wir gelesen haben, die war bis auf einen Punkt, auf den wir, und das wird nachher auch der Kern werden, auf den wir zu sprechen kommen, war die einfach weiß. Die war 2,5 Meter hoch. Kein Mensch konnte da drüber gucken. Jeder, der sich näherte diesem Zelt der Zusammenkunft, der sah einfach einen weißen Zaun. Außer wenn man von oben drauf guckt, was den meisten ja nicht möglich war, da sah man vielleicht noch ein wenig Geschäftigkeit und man sah ein Zelt in der Mitte, was wahrscheinlich mit einer grauen Decke bedeckt war, auch keine besondere Schönheit hatte. Aber wir gehen jetzt mal noch etwas näher dran und begeben uns mal, wie möchte ich sagen, einfach auf Bodenniveau. Und da sehen wir nur diesen Zaun. Es gab eine einzige Tür in dem Zaun, von der haben wir eben gelesen. Um genau zu sein, eigentlich ein Vorhang. Und ich möchte uns jetzt mal drei Szenen vorstellen, die so wortwörtlich nicht in Gottes Wort stehen, aber Gottes Wort uns Anlass gibt, dass es sich so oder so ähnlich zugetragen haben könnte. Und zwar, dass jemand eintreten wollte, in diese Umzäunung eintreten wollte, um sich der eigentlichen Stiftshütte zu nähern. Und ich möchte uns mal drei Personen vorstellen, die alle ein bisschen unterschiedlich sind, aber doch alle etwas gemeinsam haben. Da ist einer, der wird angezogen von Gott, der sehnt sich nach Gott, der ist vielleicht unruhig in seinem Herzen, der weiß, da muss mehr sein als das, was ich bisher habe, und er weiß, irgendwo hinter diesem Zaun kann ich Gemeinschaft mit Gott haben. Und er nähert sich, sagen wir mal jetzt, weil es der weiteste Weg dann wäre, er nähert sich von Westen und er stellt fest, kein Durchlass in diesem Zaun. Dann geht er rum um die, sagen wir mal, Südseite, ist die lange Seite, kein Durchlass in diesem Zaun. Alles ist weiß. Nicht drüber gucken, nicht drunter durch, alles ist weiß, kein Durchlass. Und dann nähert er sich der Ostseite und dann sieht er etwas anderes. In der Ostseite ist ein großer Vorhang, eine große Tür, 10 Meter breit, und sie ist bunt. Sie unterscheidet sich deutlich von dem Vorhang. Sie ist nämlich bunt, sie besteht aus 4 Farben, wir haben davon gelesen. Und ich glaube, der hinzutritt, merkt, aha, hier könnte eine Tür sein. Und so wie er ist, versucht er einen Schritt durch den Vorhang zu machen und dann tritt jemand auf ihn zu und sagt, so nicht, wo ist dein Lamm? Und dann mag er sagen, ich habe keins. Dann sagt der Türsteher, wir lesen zum Beispiel im ersten Buch Chroniker von den Türstehern, die an den Tempelpforten standen und genau das verhindern, sagt er, du kannst nicht rein. Ohne Lamm, ohne Opfertier, kein Zutritt. Wir haben es gelesen, du sollst nicht mit leeren Händen erscheinen. So steht es geschrieben. Und der Mann mag sich fragen, wie komme ich rein? Wo kommt das Lamm her, mit dem ich jetzt zutreten kann? Und so viel möchte ich vorwegnehmen. Da hört die Geschichte auch einfach auf, Geschichte zu sein, weil das Weitere ist einfach später eine Anwendung. Wir gucken uns einen zweiten Mann an. Der hat vielleicht erkannt, ich bin Sünder, ich muss zu Gott, ich brauche Vergebung meiner Schuld und Sünde. Und ich habe mir auch was ausgedacht, mit dem ich mich Gott nähern kann, was ich Gott geben kann, damit ich Vergebung erlange. Er nähert sich auch dieser Tür, hat einen Esel dabei. Er möchte einen Esel opfern. Und auch da sagt der Türhüter, keine Chance, du kannst nicht mit diesem Esel eintreten. Er ist nicht passend. Wenn du versuchst einzutreten, du wirst sterben. Du kannst nicht mit diesem Esel vor Gott erscheinen. Du kannst ihm diesen Esel nicht bringen. Es ist unmöglich. Tausch ihn um gegen ein Lamm oder du kannst nicht kommen. Und der Mann mag sich überlegen, warum ist das, was ich Gott geben möchte, jetzt denn nicht gut genug, um hinzuzutreten? Wir erinnern uns auch vielleicht ein bisschen an Kain, der von den Früchten des Feldes für Gott opfern musste, wollte, was für Gott nicht wohlgefällig war. Und noch ein dritter Mann, der hatte gehört von der Anordnung Gottes, dass sein erstgeborenes Eselsfüllen gelöst werden musste. Auch davon haben wir gelesen. Gott sagt, der Esel, der erstgeborene Esel, den kannst du nicht behalten, außer du löst ihn mit einem Lamm. Und auch er tritt hinzu und sagt zu dem Priester, zu dem Türsteher, hier ist mein Esel, aber ich habe kein Lamm. Gibt es keine Ausnahme? Ich kann es mir nicht leisten. Ich habe kein Lamm, um meinen Esel zu lösen, um meinen kleinen Esel zu lösen. Sagt der Priester, keine Chance. Das Gesetz Gottes ist klar. Wenn du nichts hast, um zu lösen, dann muss dem kleinen Esel das Genick gebrochen werden. Das sagt Gottes Wort ganz klar. Und so habe ich es mal gelesen, das finde ich eigentlich schön, dann da werden wir dann auch die Szenen dieser ausgedachten, sich so zugetragenen Geschichten verlassen. Dann tritt ein Mann aus dem Hintergrund hinzu und sagt zu ihm, hier ist ein Lamm, ich schenke es dir. Damit kannst du deinen Esel lösen. Ich denke, uns ist allen klar, dass diese drei Menschen ein treffendes Bild sind von so einem breiten Spektrum von Menschen. Da sind die, die sich angezogen fühlen von Gott, und nicht wissen, wie sie vielleicht richtig hinzutreten können, aber es möchten. Da sind die, die schon ein bisschen was von sich erkannt haben, dass sie so nicht ganz passend sind für die Gegenwart Gottes und ja einfach mit eigenen Mitteln etwas bringen oder bezahlen möchten. Und dann gibt es auch die, die sich erkannt haben als die, die einfach nichts zu bringen haben, die trotzdem hin möchten, einfach aber schon zumindest erkannt haben, dass sie nichts haben. Und möchten jetzt gar nicht so lange bei dieser langen Aufzählung hier verweilen. Ich möchte gerne diesen Text nämlich auf uns anwenden später im Neuen Testament. Aber auf den Vorhang, da möchte ich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wir müssen uns mal vorstellen, dieser Vorhang in der Wüste, das war wirklich, wie soll ich sagen, von außen eine öde Sache, dieser Zaun. Das war wirklich Wüste. Wahrscheinlich war der sogar auch noch ein bisschen schmutzig von Wüstenstaub bedeckt. Aber dieser Vorhang, ich weiß nicht, ob ihr schon mal, wir wissen ja nicht genau, wie der Vorhang nur ausgesehen hat. Er ist nicht übrig geblieben bis heute. Und es gibt auch keine genaue Anleitung dazu, wie denn die verschiedenen Farben nun verarbeitet werden sollten. Aber Fakt ist, er war bunt. Er hob sich deutlich ab. Und er war breit. Er war 10 Meter breit, war die Zugangstür zu der Stiftshütte. Das machte fast, also nicht zur Stiftshütte, sondern zu dem Vorhof. Das machte fast die Hälfte dieser Breite. Also das war 25 Meter war es da breit und 10 Meter davon war Tür. Und es war keine große Tür, keine schwere Tür, das war ein Vorhang, ein leichter Vorhang. Es war also nicht schwierig. Man musste keine Kraft aufwenden, um ihn zu durchschreiten. Und er war einladend. Der war wirklich einladend. Der war nicht abweisend. Der Rest war abweisend. Aber dieser eine Zugang, der war einladend. Und wir haben es heute Morgen auch in der Stunde davon gehört, dass der Herr Jesus, wir haben auch in einem Lied gesungen, dass der Herr Jesus wirklich einladend ist. Und ja, wir haben auch die Stelle gelesen aus 4. Mose 21 und aus Johannes 3, der erhöhte Sohn des Menschen, ja, der seine Arme gezwungenermaßen ausgebreitet hatte, aber wirklich auch da einladend ist. Und dieser Vorhang war einladend. Er rief alle herzu. Und es erging, wenn ich das so sagen darf, wirklich eine Stimme: Komm, tritt herzu, aber nicht alleine. Du brauchst ein Lamm, sonst kannst du nicht herzutreten. Und ich finde, das ist so ein treffendes Bild einfach von dem Herrn Jesus, ja, von diesem Nahen zu Gott, diese Einladung hinzuzutreten, aber in der richtigen Art und Weise. Und mit der richtigen Art und Weise und was damit auch verbunden ist, nicht nur für den, der den Herrn Jesus noch gar nicht kennt, sondern auch für uns als Gläubige, da möchte ich gerne kurz drüber reden. Und zwar war es so, derjenige, der vor dem Vorhang stand, der wusste, naja, vielleicht, wenn es ein Israelit war, wusste er vielleicht aus Erzählungen oder er wusste vielleicht so aus Erzählungen so ungefähr, was sich dahinter abspielte. Aber so ganz genau wusste er es nicht, weil wenn er noch nie drin gewesen ist, wie sollte er es wissen? Und ohne das richtige Zutrittsmittel konnte er es auch nicht wissen. Und das möchte ich mal übertragen in unsere heutige Zeit. Wenn jemand den Herrn Jesus noch nicht kennt, dann weiß er wahrscheinlich auch vieles, nicht wahrscheinlich, ganz mit Sicherheit weiß er ganz vieles noch nicht. Er weiß nichts von dem Brandopferaltar, der sich befand innerhalb des Zauns. Er wusste nichts von dem Waschbecken, was hinter dem Brandopferaltar kam. Er wusste nichts von dem Vorhang, was das Heiligtum vom Vorhof abtrennte. Er wusste nichts von den Gegenständen, oder er kannte sie nicht, so möchte ich sagen, von den Gegenständen, die im Heiligtum waren. Er wusste nichts von dem Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten abtrennte, wo die Bundeslade drin war. Von all diesen Dingen mag der Israelit damals nicht gewusst haben und ganz bestimmt auch nur wenig verstanden haben. Und so gilt es auch für den, der den Herrn Jesus noch nicht kennt. All diese Dinge haben eine große Bedeutung in Gottes Wort. Viel davon wird im Neuen Testament aufgegriffen. Der Hebräerbrief redet viel von diesen Dingen. Aber worauf ich hinaus möchte, das ist gar nicht der Punkt. Gott erwartet nicht, Dinge zu wissen, die man nicht wissen kann. Und er erwartet auch nicht, den fünften Schritt vor dem ersten zu tun. Es ist völlig unmöglich, sich über die Anbetung Gottes Gedanken zu machen, die wir vielleicht irgendwo im Hinzutreten finden vom Heiligtum oder des Allerheiligsten, was wir auch im Neuen Testament finden, ohne denn überhaupt ein Kind Gottes zu sein. Und darum soll es einfach gehen. Und das erwartet Gott auch überhaupt nicht. Gott erwartet das nicht. Gott erwartet nichts, was ein Mensch nicht bringen kann. Was erwartet denn Gott? Was erwartet er? Er erwartet, um im Bild zu bleiben, mit dem Lamm durch den Vorhang zu gehen. Nichts weiter. Das ist das Einzige, wie Gott sich an den Sünder wendet. Trete herzu, das ruft Gott dem Sünder zu. Trete durch den Vorhang, in den Vorhof, nicht in das Allerheiligste. Das steht nirgendwo in Gottes Wort. Trete hinzu. Wie tritt man denn hinzu? Das ist ja dann wohl die Frage. Und ich glaube, dass viele denken, das wäre eine graduelle Sache. Man müsste richtig hinzutreten. Man müsste es richtig tief glauben. Man müsste ein bestimmtes Maß an Reue zeigen, eine bestimmte graduelle Verständnis von irgendwelchen Dingen haben. Das finden wir nirgendwo in Gottes Wort. Das steht an keiner einzigen Stelle. Gott sagt, glaube oder tue Buße. Das sind keine Dinge, die man in einem bestimmten Grad tun kann. Das sind Dinge, die man tut oder die man nicht tut. Und um in dem Bild des Vorhangs zu bleiben, das ist, man geht entweder durch oder man bleibt außen vor stehen. Da gibt es kein, ich gehe halb durch. Das kennt Gottes Wort einfach nicht. Entweder man tritt hinzu und dann ist es ganz egal, wie viele, wenn ich das so sagen darf, noch ungeklärten Dinge da sind, die man vielleicht noch gar nicht versteht. Das interessiert Gott in dem Fall noch nicht. Das interessiert ihn erst, wenn du hinzugetreten bist. Und dann wird er auch in allen anderen Dingen Klarheit schenken. Gott möchte, dass du ihm vertraust, dass du seinem Wort glaubst, dass du seinem Sohn glaubst, um es ganz genau zu formulieren. Und das ist nicht kompliziert in dem Sinne, als dass man besonders schwierige Dinge erkennen müsste oder dass man verstehen müsste. Ich habe diesen Text, der hat sich so, ich schwanke mit mir, ob ich das erzähle, ich habe es schon mal Geschwistern erzählt, deswegen erzähle ich es vielleicht noch. Der hat sich so sehr mit Macht auf mein Herz gelegt, und dann möchte ich euch einfach mal den Grund sagen, warum. Ich konnte mich nie erinnern, wie ich mich bekehrt habe. Das hat mich auch irgendwie nie besonders, das hat mich nicht unsicher gemacht, weil ich wusste, dass es nicht ausschlaggebend ist, dass ich mich genau erinnern kann, wann und wie ich mich bekehrt habe, sondern dass ich es getan habe. Und das hat mich nie so weit umgetrieben. Aber irgendwann, vor einigen Monaten, vor einem halben Jahr vielleicht, kam es, dass ich irgendwie das Verlangen hatte, zu wissen, wie ich mich bekehrt habe. Ich wollte es einfach wissen und ich hatte die Vermutung, meine Mutter könnte das wissen. Ich habe mich aber nicht getraut, meine Mutter zu fragen, weil ich Angst hatte, sie wüsste es vielleicht doch nicht mehr so richtig und ich einfach Angst hatte, ich würde irgendwie dadurch verunsichert oder wäre einfach traurig oder enttäuscht. Also habe ich sie nicht gefragt. Ging so 3 Monate ins Land, da kam ich nach Hause bei den Eltern zum Kaffee trinken, da sagte meine Mutter zu mir, sagt sie, Simon, weißt du eigentlich, wie du dich bekehrt hast? Ja, habe ich gesagt, das trifft sich gut, diese Frage, weil die treibt mich jetzt schon seit mindestens 3 Monaten, treibt die mich um. Ja, habe ich gesagt, ich weiß es nämlich nicht. Hat sie gesagt, aber ich weiß das. Und dann hat meine Mutter mir erzählt, als ich 5 Jahre alt war, ich habe mich schon immer, auch als ich klein war, für Dinge interessiert, die sich eigentlich eher für Ältere geeignet waren. Also möglichst blutig, Zweiter Weltkrieg, das waren schon Themen für mich, so als ich schon in die Grundschule ging, ich habe Bücher verschlungen und so weiter und so fort. Und damals war es auch so, meine Eltern hatten ein Buch über die Stiftshütte und das hat mich mit 5 Jahren schon sehr angezogen. Ich wollte immer, dass meine Mutter mir aus diesem Buch vorliest. Aber sie wollte mir nicht daraus vorlesen, weil sie der Überzeugung war, dass dieses Buch nicht für 5-Jährige geeignet war. Aber als ich ihr dann so sehr in den Ohren lag, hat sie mir einen Abend daraus vorgelesen. Und da ging es um diese Textstelle hier. Es war ein bisschen evangelistisch gehalten, das Buch ist so ein schönes, dünnes Heft, kann ich auch sehr empfehlen. Und dann hat sie mir es vorgelesen und habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, bin ich drin oder draußen? Da hat meine Mutter gesagt, das kann ich dir nicht sagen. Das kannst nur du sagen. Sie hat gesagt, wenn du zutrittst mit diesem Lamm, wenn du zutrittst, deine Sünden bekennst dem Herrn Jesus, dann bist du drin. Und wenn nicht, dann bist du draußen. Das war für mich rückwirkend. Als meine Mutter erzählte, wusste ich ganz genau, dass sie von mir redet. Da habe ich gedacht, das bin genau ich. Diese Frage, wie sie mir das erzählt, das wusste ich ganz genau, dass das genauso aus meinem Mund gekommen war. Und da habe ich als 5-Jähriger meine Knie gebeugt, weil mir sonnenklar war, dass ich diese Vergebung brauchte. Aber eins war klar, ich habe garantiert nicht viel mehr verstanden als das. Das kann ich auch sagen. Ich habe nichts verstanden davon, von dem Brandopferaltar, der dahinter steht. Ja, von dem Frieden mit Gott, der da drin liegt. Dass Gott mit Wonne ruht in dem, was der Herr Jesus getan hat. Dass er sich auf diesem Brandopferaltar hingegeben hat. Dass die Sicherheit meines Heils, die Gewissheit, dass das alles da, davon hatte ich als Kind garantiert nicht viel verstanden, weil das habe ich eigentlich erst seit relativ kurzer Zeit in dem Verhältnis zur Zeitspanne verstanden. Ich möchte aber damit sagen, das reicht. Mehr ist nicht notwendig. Wer in der Einfachheit und in der Schlichtheit seines Herzens hinzutritt durch diesen Vorhang, wenn ich das so sagen darf, und wir werden gleich uns noch angucken, dass dieser Vorhang, zwar nicht als Vorhang, aber als Tür im Neuen Testament durchaus im gleichen Sinn auch zur Anwendung kommt, dann ist das ausreichend. Gott möchte, dass wir gehorsam sind. Und er fordert uns auf, hinzuzutreten, zu kommen, aber mit diesem Lamm. Und ich habe den Text deshalb vorgelesen, weil er für mich, vielleicht für mich besonders, aber er hat einfach so eine Schönheit. Wenn ich diesen Text lese und ich stelle mir vor, wie Gott das gemacht hat, in dem Wissen damals für das Volk, aber auch in dem Wissen, dass wir 3.500 Jahre später sein Wort aufschlagen werden, ja, darüber nachdenken werden, uns an diesen Schatten, die er uns gegeben hat, und das hier ist schon ein ziemlich heller Schatten, wenn ich das so, ein ziemlich klarer Schatten, wenn ich das so sagen darf, dass er uns das gegeben hat in seinem Wort. Er sagt, dass die Dinge sind zu unserer Belehrung geschrieben. Zu den Emmaus-Jüngern sagt er, die Schriften im Sinne des ganzen Wortes, wo Schriften sonst auch schon mal die Psalmen bezeichnen, je nachdem, aber bei den Emmaus-Jüngern, da sagt er, die Psalmen und die Schriften, ja, sind es die von mir Zeugen. Ja, wie schön, wie großartig hat Gott das gemacht. Hat uns diese vielleicht auf den ersten Blick trockene Beschreibung eines Zaunes mit einem Vorhang gegeben. Aber wenn wir darüber nachdenken, für mich wird dieser Vorhang immer bunter, wenn ich das so sagen darf. Bunter im Sinne von immer schöner, weil es so großartig ist, was Gott dem Sünder anbietet. Herzuzutreten mit einem Lamm, das er nicht mal bezahlen muss. Und da unterscheidet sich die Gegenwart ganz klar von der Realität des Volkes Israel. Wenn jemand seinen Esel lösen wollte, dann musste er dafür sorgen, dass er ein Lamm hatte. Und wenn er keins hatte, hatte er ein ernstes Problem. Wir heutzutage brauchen uns nicht um das Lamm zu kümmern, weil dafür hat Gott in seiner grenzenlosen Gnade gesorgt, dass eins da ist. Das hat er uns nämlich abgenommen. Das, was wir auch nie, so arm sind wir nämlich, auch wir hätten nie bringen können, was nötig ist, um durch diesen Vorhang einzutreten. Wir wollen aufschlagen, Johannes 2. Johannes 1, Entschuldigung. Da möchte ich vorlesen, Verse 35 und 36. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern, und hinblickend auf Jesus, der da wandelt, spricht er: Siehe das Lamm Gottes. Haben wir mal darüber nachgedacht, was hier steht. Ein paar Verse vorher ist es ähnlich, da steht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Was ist das für ein umfassender Bibelvers? Siehe das Lamm Gottes. Da wird uns doch wirklich, so wie wir den Herrn kennen, da wird uns doch ganz warm ums Herz, wenn ich das so sagen darf. Wie großartig, das stellen wir es uns mal vor, da steht Johannes der Täufer, dieser, ich weiß gar nicht, wie das richtige Wort ist, dieser Mann, der sehr kantig und sehr haarig war, so wird er uns zumindest in Gottes Wort beschrieben, der nicht weichgespült war, der sieht da und er sieht den Herrn Jesus kommen, und das bringt ihn zu der Aussage: Siehe das Lamm Gottes. Hinblickend auf Jesus, der da wandelt, das war nicht irgend so eine theoretische Idee, die Johannes hatte. Er sah den Herrn Jesus und das brachte ihn zu der Aussage: Siehe das Lamm Gottes. Und ich stelle mir vor, falls er nicht alleine war, alle, die da waren, werden ihren Blick auf den Herrn Jesus gerichtet haben und werden sich vielleicht auch gefragt haben, was genau meinte der Johannes eigentlich mit "Siehe das Lamm Gottes", weil das war ja jetzt nicht so ein Begriff, wo jedem sofort sonnenklar war zu der Zeit, was denn damit jetzt wirklich genau gemeint war. Ich möchte uns einen Vers lesen dazu, der etwas Licht darauf wirft, zumindest indirekt. Der steht im 1. Petrusbrief. Da ist zwar nicht von einem Lamm, ja, wir lesen vielleicht beide Verse. Wir lesen erstmal 1. Petrus 1, ab Vers 18. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Und in 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Das ist das Wesen des Lammes Gottes. Und das war das Wesen des Lammes im Alten Testament. Dieses Opferlamm stand immer für stellvertretend. Stellvertretend für das, was man selber nicht bezahlen konnte. Was für einen selber im Tod geendet hätte. Wer ohne Lamm hinzugetreten wäre, wäre, so verstehe ich Gottes Wort zumindest, er hätte es nicht überlebt. Er hätte sich Gott nicht nähern können. Wenn wir uns wenn wir vom hohen Priester lesen, der hinzutrat in das Allerheiligste, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, und es ist auch nicht ganz unbekannt, man hatte so eine Angst davor, auch die hohen Priester selber, dass sie sterben würden, weil sie sich Gott nicht in der rechten Art und Weise nahten, dass es Zeiten gab, dass man dem hohen Priester ein Seil um den Fuß gebunden hatte, damit man ihn wieder rausziehen konnte, wenn er starb, weil keiner wusste, wie man ihn aus dem Ort, wo nach ihrem Dafürhalten die Gegenwart Gottes war, wieder rausbrachte, wenn er nicht in der rechten Weise hinzutrat. Und dass Gott sehr pingelig bei diesen Dingen war, und eben nicht im negativen Sinne, sondern es einfach sehr genau nahm, sehen wir ja auch daran, als zum Beispiel die Bundeslade geöffnet wurde und hineingeguckt wurde, und als es nur angefasst wurde, als die Bundeslade aus dem Land der Philister zurückkam, ja, und Priester sie unerlaubterweise berührten, weil sie drohte, vom Wagen zu fallen, da hat Gott sie mit dem Tod gestraft. Es ist eine ernste Sache. Oder es gibt keine ernstere Sache. So möchte ich formulieren, als in dem falschen Zustand in der Gegenwart Gottes zu erscheinen. Das ist einfach ganz klar. Und diese ganzen Verordnungen, diese ganzen Opfer, ja, die haben genau diese zwei Themen. Einmal, dass wir Gott nicht ohne nahen können, und der Herr Jesus, und wir werden ihn in allen Opfern finden, wir finden ihn auch im Prinzip die ganze Stiftshütte, alles, all diese Geräte, alles redet in irgendeiner Art und Weise von der Heiligkeit Gottes, dem Opfer des Herrn Jesus und der Unfähigkeit des Menschen von sich selbst, sich diesen Dingen in irgendeiner Art und Weise zu nahen. Und dann möchte ich einfach mal fragen, redet das nicht irgendwie zu unseren Herzen, wenn wir darüber nachdenken? Einerseits, wenn du den Herrn Jesus noch nicht kennst, wenn du noch nicht, um in diesem Bild zu bleiben, durch diesen Vorhang getreten bist, wenn du von dieser Fürsorge Gottes hörst, wie er den Weg freigemacht hat, wie er eine Möglichkeit geschaffen hat, die man ergreifen kann, dann muss es doch einfach der Wunsch sein, was daran stößt einen ab? So möchte ich fragen. Was stößt einen ab an der Liebe Gottes? Was hält einen davon ab, das anzunehmen, durchzutreten, hinzuzutreten mit diesem Lamm Gottes, wenn ich von uns heute spreche, mit dem Herrn Jesus? Das ist das, durch den Vorhang zu treten, sein Opfer für sich in Anspruch zu nehmen. Dieses Lamm Gottes, was möchte ich mal die Frage stellen, was hält dich davon ab, das zu tun, wenn denn jemand hier ist, der es noch nicht getan hat? Das ist eine Frage, die müssen wir uns mal wirklich klar beantworten. Und da möchte ich auch sagen, das ist eine Frage, deren Beantwortung auch im Leben eines Gläubigen insoweit nicht aufhört, dass wir uns mal fragen müssen, was hält uns davon ab, uns Gott zu nahen in Anbetung? Was hält uns davon ab? Was sind die Dinge, die uns davon abhalten? Ist eine, wirklich eine ernste Frage. Aber ich möchte mich vor allen Dingen an den wenden, der überhaupt noch gar nicht hinzugetreten ist. Was hält dich davon ab? Die muss man sich mal ehrlich beantworten, die Frage. Ich denke, wir werden jeder wird es eigentlich wissen, wenn man ehrlich ist zu sich selbst. Wir Menschen haben so eine Fähigkeit, uns gut selbst zu belügen. Aber in diesen Dingen, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, werden wir wissen, was hält uns ab? Sind es vielleicht Konsequenzen, die wir vorausahnen, die sich daraus ergeben, wenn wir Gott gehorsam sind? Ist es vielleicht unser Stolz, der uns hindert daran, uns zu beugen? Ist es vielleicht unser Stolz, der uns daran hindert, einzugestehen, dass wir nichts zu bringen haben von uns selbst? Weil das ist klar, bei aller Einfachheit und Schlichtheit, wie Gott uns das vor Herzen stellt, ist es doch auch so, dass die, wie soll ich sagen, Leitplanken, Regeln, die da sind, aber auch umso klarer sind. Wir haben nichts zu bringen. Wir müssen wissen, dass wir denn überhaupt ein Zutreten nötig haben. Also wenn jemand denkt, er hätte das nicht nötig, weil er wäre gut genug, der wird auch nie das Verlangen haben, einzutreten. Ja, das heißt also, das Bewusstsein dessen, dass wir überhaupt Gemeinschaft mit Gott brauchen und dass wir so, wie wir sind, uns Gott nicht nähern können, ist essentiell, um dann mit dem Lamm Gottes herzuzutreten. Ich möchte noch einen Vers lesen aus dem Johannesevangelium, Johannes 10. Das ist eigentlich der Vers, einer von zwei Versen, auf die ich drauf hinaus möchte. In Johannes 10, ab Vers 7, da steht, Jesus sprach nun wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ja, und das ist, sage ich mal jetzt, der Sprung von dem Schatten in die glänzende, schöne Wirklichkeit. Der Herr Jesus selbst ist die Tür. Und er gleicht diesem Vorhang, von dem wir gelesen haben, diesem breiten Vorhang, ganz genau. Es ist die einzige Tür, die es gibt. Und das war auch der Vorhang. Es war der einzige Weg, der in den Vorhof führte. Und genauso ist der Herr Jesus die einzige Tür. Und das macht sie so besonders. Es gibt keinen anderen Weg als nur den Herrn Jesus. In Johannes 14 sagt der Herr von sich selbst, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist die ganz klare Lehre von Gottes Wort. Ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So geht es in Johannes 10 in Vers 11 weiter. Da kommt auch das zum Ausdruck, was wir in dem Petrusbrief auch gelesen haben. Er, das Lamm Gottes, er hat sich hingegeben und durch ihn dürfen wir zutreten, dürfen eintreten, ja, in diesen Vorhof, dürfen anfangen, Dinge zu entdecken, und das kann ich sagen, von denen sich niemand, der den Herrn nicht kennt, überhaupt hätte träumen lassen, dass sie existieren. Der Manni hat uns heute Morgen die Bibelstelle vorgelesen aus dem Korintherbrief. Möchte ich nochmal den Vers 9 lesen. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herzen aufgekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Der schwächste Gläubige, der mit der größten Angst durch diesen Vorhang getreten ist, mit den größten Zweifeln von mir aus, aber doch diesen Schritt getan hat, dazu gekommen ist zu sagen, ich setze mein Vertrauen in diese Tür, in den Herrn Jesus, und ich trete durch mit seiner Schuld vor Gott, seine Schuld vor Gott bekannt hat. Der Schwächste davon hat einen Teil in sich, dass er niemals hergeben würde. Da lege ich alles, was ich habe, für jeden Gläubigen die Hand ins Feuer. Egal wie verschüttet diese Dinge vielleicht sein mögen und wie weit vergraben die sind. Aber jeder Gläubige trägt einen Teil der Hoffnung in sich, wovon ein Ungläubiger nicht zu träumen wagt. Das möchte ich einfach mal sagen. Da ist, einer hat mal gesagt, die Fülle von Brot in des Vaters Haus. Da ist ein sinnerfülltes Leben. Da ist eine Hoffnung, die kein vages Hoffen auf irgendetwas ist, sondern die eine Gewissheit ist, die sich erfüllen wird. Da ist Trost im Leid. Da ist Freude in Dingen, wo wir sonst vielleicht nie Freude gefunden hätten. Da ist Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach was anderes. Ich habe jetzt mit Noah mich unterhalten letzte Woche, da habe ich gesagt, hier sind Geschwister in der Versammlung. Wir sind so unterschiedlich. Ich sage, wir hätten uns niemals getroffen ohne den Herrn Jesus. Und wir könnten es auch gar nicht miteinander aushalten ohne den Herrn Jesus. So unterschiedlich sind wir. Aber durch den Herrn Jesus sind wir verbunden. Das ist Gemeinschaft. Das kennt die Welt nicht. Das möchte ich jedem einfach mal zurufen. Er verpasst Dinge schon auf dieser Erde, von denen er nicht zu träumen wagt, dass es die überhaupt gibt. Das ist einfach so. Und deswegen möchte ich jeden aufrufen, wirklich durch diese Tür einzutreten. Ich fasse nochmal zusammen. Durch diese Tür tritt man ein, wenn man weiß, dass es diese Tür überhaupt gibt. Das möchte ich mal zumindest für alle, die jetzt hier sind, als erfüllt betrachten. Wenn man weiß, dass man ein Sünder ist, der vor Gott nicht bestehen kann, und wenn man weiß, dass der Herr Jesus für einen bezahlt hat, was man selbst nicht bezahlen konnte, mit diesem Wissen und dem Bekenntnis seiner Schuld und Sünde ist man hinzugetreten. Und ich möchte betonen, dass das kein Gefühl ist. Das ist ein Tun. Das ist ein Überzeugtsein und ein Tun. Es mag Menschen geben, deren Bekehrung auch von wirklich Gefühlen, und es mag vielleicht nicht wenige sein, begleitet waren. Aber in erster Linie ist das hier ein Akt des Gehorsams Gott gegenüber und keine Gefühlsangelegenheit. Natürlich wäre es sehr seltsam, wenn wir über unsere Schuld und Sünde nachdenken und das erfüllt uns nicht mit Traurigkeit und mit Niedergeschlagenheit. Ja, das will ich natürlich ganz klar dazu sagen. Aber es ist in erster Linie ein Akt des Gehorsams Gott gegenüber. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ich möchte noch die letzten 5 Minuten kurz verwenden, noch ein Wort an uns richten, die wir schon dem Herrn Jesus die Gefolgschaft leisten. Ich weiß es von mir selbst aus Jahren, die vergangen sind, und ich weiß, dass es auch etwas ist, was Geschwister immer wieder betrifft. Und das ist ihre Heilsgewissheit. Das ist ein weites Thema und das ist ein großer Punkt. Und meines Augens gliedert der sich in 3 Hauptpunkte. Das erste ist die Sicherheit unseres Heils, die Gewissheit unseres Heils und die Freude unseres Heils. Und jeder dieser Punkte würde völlig in den Rahmen sprengen, um ihn jetzt hier weiter auszuführen. Die Sicherheit unseres Heils hängt einzig und allein von Gott ab. Da haben wir nichts zu verstehen und da haben wir auch nichts zu tun. Sie hängt von Gott ab. Gott vergibt uns um des Herrn Jesus willen. So sagt er. Ob wir das in der Tiefe verstanden haben oder nicht, es ist so. Gott vergibt uns nicht auf der Grund der Größe unseres Glaubens, unserer Gefühle oder sonst irgendwas. Gott vergibt uns deswegen, weil der Herr Jesus bezahlt hat. Das ist ein unerschütterlicher Grund, worauf wir ruhen dürfen. Und das ist eben dieser Zutritt. Dieses Durchgehen durch die Tür ist diese Basis. Alles andere kommt danach. Die Gewissheit ist, dass wir, wenn ich das so sagen darf, verstanden haben und für uns ganz schlicht in Anspruch nehmen, was Gott getan hat, dass Gott damit Wonne ruht, dass er uns sein Wort gegeben hat. Ein schönes Beispiel dafür ist das Passa. Das Blut, sehe ich das Blut, werde ich vorübergehen. Nicht siehst du das Blut? Und Gott hat auch sein Wort gegeben, dass er das tut. Darin dürfen wir ruhen. Aber es beeinflusst nicht unser Heil. Unser Heil ist so fest, wie es nur sein kann, aufgrund der Tatsache, dass der Herr Jesus gestorben ist und wir das für uns in Anspruch genommen haben. Das andere kommt danach. Das finden wir zum Beispiel an dem Brandopferaltar, wenn wir weiter voranschreiten würden in der Stiftshütte, was der Herr Jesus wirklich, die Umfänglichkeit seines Opfers, was er getan hat. Aber ich möchte jetzt nur auf diesen Grundstock eingehen. Sind wir uns wirklich, machen wir uns bewusst, wenn wir zweifeln, wenn wir Not haben, unsere Sicherheit liegt einzig und allein in Gott und in niemand anderes selbst, weil er treu ist und weil er sich selbst nicht verleugnen kann, weil er gerecht ist. Das ist für mich war das Eindrücklichste, als ich verstanden habe, dass Gott einfach gerecht ist. Er vergibt uns nicht aufgrund eines Gefühls Und er vergibt uns auch nicht aufgrund von Liebe. Aus Liebe hat er seinen Sohn gesandt. Aber Vergebung ist gerecht, weil der Herr Jesus bezahlt hat. Dass wir darin ruhen mögen, das ist wirklich eine große Sache. Und ganz kurz noch zur Freude. Die Freude hat ganz viel mit unserem Wandel zu tun. Eins ist ganz sicher, die hingegebensten Gläubigen sind mit Sicherheit auch die, die die meiste Freude ihres Heils empfinden. Das hat nämlich was mit dem Geist Gottes in uns zu tun. Wenn wir den Geist Gottes betrüben, dann brauchen wir nicht zu denken, dass wir Freude hätten, ja, an unserem Heil. Das wird für Zweifel sorgen, das ist ganz klar. Das berührt nicht, dass unser Heil fest ist, aber es wird dafür sorgen, weil das kann gar nicht anders sein. Wir können uns nicht gleichzeitig an unserer Errettung erfreuen und drauf losleben oder sündigen oder sonst irgendwas. Das passt sowas von überhaupt gar nicht zusammen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Genauso fest wie unser Heil ist, genauso wenig passt zusammen, ein Leben zu führen in der Welt, in Sünde und zu denken, man hätte trotzdem Gewissheit seiner Errettung. Dass sie da ist, ist ein anderer Punkt. Aber wir brauchen nicht zu glauben, wir könnten darin ruhen. Das wäre absurd. Und das ist auch absurd. Und ich denke, mein Leben spricht am allerlautesten davon. Mein Leben spricht am allerlautesten davon. Wenn ich irgendwas nicht gehabt habe, dann Freude meines Heils in den Jahren, wo ich den Herrn wirklich sehr, wenn ich das so sagen darf, mit Füßen getreten habe in meinem Verhalten. Ja, das hat meine Errettung nicht angetastet. Aber in mir war alles richtig kaputt. Deswegen ruhen wir wirklich in der Sicherheit, die Gott uns gibt. Wenn wir hinzutreten, sind wir hinzugetreten. Aus Gott geboren, belehrt uns der Johannesbrief. Neues Leben kann nicht rückgängig gemacht werden. Ist ein Werk Gottes, ist eine hundertprozentige Sicherheit. Und doch möchte Gott mehr. Er möchte mündige Nachfolger. Der Herr Jesus möchte mündige Christen, die fortschreiten zum vollen Wuchse, wie er es sagt. Dazu gehört, wirklich zu ruhen in seinem Wort und ein Leben zu führen in der Nachfolge des Herrn Jesus, fern von der Welt, frei von Sünde, mit Liebe zum Herrn Jesus. Dann haben wir alles. Dann haben wir Sicherheit, Gewissheit und dann haben wir Genuss. Genuss ist keine Theorie. Das ist das, was der Herr Jesus möchte. Der Paulus spricht ganz oft von Gewissheit. Ich bin gewiss. Zum Beispiel, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird. Der Paulus lief mit Zuversicht. Und das möchte der Herr Jesus von uns auch. Aber dazu gehört ein Bewusstsein dessen, unsere Rettung allein in ihm. Wir haben Gewissheit durch sein Wort. Und wir haben Freude durch einen hingegebenen Wandel. Er ist die Tür, er ist dieser wunderschöne Vorhang. Ich finde, es spricht gleichermaßen. Als errettetes Kind Gottes kann ich mich nicht satt sehen daran. Ich kann mich nicht satt sehen an diesem Gnadenangebot Gottes, was er jedem Menschen macht, was er mir gemacht hat. Jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftige, freue ich mich mehr darüber, das kann ich sagen. Es wird immer größer vor meinem Herzen. Ich hoffe, es geht uns allen so. Die Gnade Gottes, die wirklich so groß ist.